Wir werden uns heute Morgen das Leiden Jesu für uns anschauen und das sind Dinge, die wir nicht völlig verstehen können mit unserem menschlichen Verstand. Das, was wir wahrscheinlich nie völlig erfassen werden, was Jesus am Kreuz für uns durchgemacht hat und was es wirklich bedeutet. Wir werden nie völlig verstehen, was es bedeutet. Jesu Leiden, seine Hingabe, auch diesen geistlichen Kampf, den er dort am Kreuz für uns durchgestanden hat, die Liebe, das, was er für uns erkauft hat, das sind alles Dinge, zu diesen Dingen gehören, die unser Verstehen übersteigen. Wir können nur beten heute Morgen, dass uns Geist Gottes tiefer in diese Wahrheit einführt, während wir diese Verse lesen, dass wir wirklich verstehen die Heiligkeit Gottes und wie abstoßend unsere Sünde vor Gott ist, auch wie zerstörerisch unsere Sünde ist, wie groß seine Liebe für uns ist, wie wertvoll wir für ihn sind. Aber auch besonders, wie vollkommen die Vergebung ist, die wir in Jesus haben und wie groß unsere Freiheit in ihm ist. Seine Gnade, dass wir absolut nichts hinzufügen können und nichts hinzufügen müssen zu dem, was Jesus für uns getan hat. Lass uns doch kurz nochmal beten, dass Gott uns wirklich Verständnis gibt für diese Dinge. Vater, wir wissen, wir werden nie völlig erfassen können, was Jesus am Kreuz für uns wirklich getan hat, was es wirklich heißt. Nicht mit unserem menschlichen Verstand. Aber wir wollen dich jetzt bitten, dass du deinen Heiligen Geist in unsere Herzen ausgießt, dass du uns übernatürlich Verständnis schenkst, von dem, was Jesus für uns getan hat. Dass wir wirklich zu dieser Freiheit der Kinder Gottes gelangen. Weil wir verstehen deine Liebe und diesen Preis, den du bezahlt hast. Wirk du das in unserem Herzen heute Morgen, wenn wir dein Werk studieren und ansehen, was Jesus getan hat. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wenn wir diese Verse hier studieren, wir müssen uns auch bewusst sein, dass dieser Jesus nicht tot ist, der das für uns getan hat, sondern dass er lebt, dass er heute Morgen hier ist und dass er uns begegnen will. Dass wir Beziehung mit ihm haben können und deswegen wollen wir ihn anbeten und wollen wir ihn verehren. Lebendigen Jesus. Und wir dürfen uns auch bewusst sein, dass das, was hier passiert ist, dass es wirklich passiert ist. Wir lesen diese Dinge und wir hören es so oft, ja, Jesus ist für uns gestorben. Er hat für unsere Schuld bezahlt und oft berührt uns das gar nicht mehr. Oft ist das so abstrakt. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es wirklich passiert. Das ist kein Märchen, keine abstrakte Geschichte, das ist wirklich passiert. Jesus hat aus freiem Willen, aus Liebe zu uns, hat er das getan. Und als er geschlagen wurde und gegeißelt wurde und gekreuzigt wurde und angespuckt wurde und verspottet wurde, da hat er an dich und hat an mich gedacht. Lass uns das bewusst sein. Er war Gott. Er hat sich das nicht geben müssen. Aber er wollte uns erlösen. Er wollte uns befreien aus dieser Sklaverei unserer Schuld. Und er wollte unsere Schuld bezahlen und wegnehmen. Diese Schuld, die uns von Gott, dem Vater, trennt. Sodass wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Und mögen wir uns heute Morgen wieder ganz neu in Jesus verlieben. In unseren Herrn und Gott, der uns so sehr liebt und der sich selbst für uns gegeben hat. Jesus hatte eine lange Nacht hinter sich. Er hatte nicht geschlafen, er wurde verhört, zuerst vor dem Hohen Rat, haben ihn zu Tode verurteilt, weil er behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein. Haben sie ihn verprügelt mit ihren Fäusten und Jesu Gesicht war wahrscheinlich unerkenntlich, verschwollen mit Blutergüssen. Ich glaube, das ist eine Sache, die in diesen Jesus-Filmen nicht richtig dargestellt ist. Sieht so rein, so clean aus, alles. Es war in Wirklichkeit viel gewalttätiger. In Jesaja 52 heißt es, wie viele sich über dich entsetzt haben, so entstellt.
war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und dann frühmorgens wurde Jesus vor den römischen Statthalter Pilatus geführt. Und wir haben das letzte Woche angesehen, wie der sich durch seine Menschenfurcht und durch diese Angst, seinen Job zu verlieren, wie er sich dazu treiben hat lassen, sein Gewissen zu verletzen und Jesus zur Kreuzigung zu verurteilen. Obwohl er wusste, dass er unschuldig ist. Beginnen wir nochmal im Vers 24 zu lesen. Als Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Dann gab er ihnen den Barabbas los. Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde. War eine römische Tradition, einen zum Tode Verurteilten zu geißeln vor der Kreuzigung. Es war eine Folter. Er war auch dazu da, um das Opfer zu schwächen, dass er nicht zu lange an diesem Kreuz hing. Es war eine grausame Foltermethode. Die haben den mit ausgestreckten Armen an den Pfosten hochgebunden und dann mit so einer Geißel seine Schultern und den Rücken und die Beine bearbeitet. Diese römische Geißel bestand aus 7 Lederriemen. Und in diese Riemen waren Stücken von Glas oder scharfen Knochen oder Eisenstücken eingearbeitet und das hat die Haut und die Muskeln so richtig aufgerissen. Wir können uns vorstellen, Jesu Rücken hat schlimmer ausgesehen als eine Frikadelle nach dieser Behandlung. Oft sind Gefangene allein an dieser Geißelung gestorben. Gott sagt uns in der Bibel, dass Jesu Leib gebrochen wurde für uns. Jesaja 53, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Vers 27, dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar. Das Wort hier ist eine Kohorte. Es waren 600 Mann. Also ein Riesenspektakel hier. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um, so wie ihn die römischen Soldaten getragen haben. Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten: Sei gegrüßt, Herr König der Juden. Und sie spien ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihm auf das Haupt. War grausam, was sie hier getan haben, diesen gegeißelten Jesus, der blutüberströmt war, wahrscheinlich fast ohnmächtig war, ihn hier noch weiter zu misshandeln und zu verspotten. Diese römischen Soldaten hatten eigentlich nicht viel mit Jesus zu tun. Für sie war er einfach ein zu Tode verurteilter Verbrecher. Hatten keinen Grund, Hass auf ihn zu haben. Das ist reiner Sadismus, was wir hier sehen. Gab ein sehr starkes Bild für die Gefallenheit und die Grausamkeit des Menschen. Der Mensch ist ein Sünder. Und sie verspotteten den, der gekommen war, um sie zu erlösen. Setzt ihm eine Dornenkrone auf, der König der Juden, gib ihm ein Rohr in seine Hand. Diese Dornen, das war ein Resultat des Sündenfalls, lesen wir im 1. Mose Kapitel 3. Diese Konsequenz des Fluches, der über die Erde kam, wegen der Rebellion der Menschen gegen Gott. Und dieser Fluch, können wir sagen, wurde bildlich Jesus aufgedrückt auf sein Haupt. War die Ernte unserer Schuld. Und die römischen Soldaten schlugen ihn und verspotteten ihn und bespuckten ihn. Das Erstaunliche für mich ist, dass Jesus das alles über sich ergehen ließ. Er war der allmächtige Gott, er hätte die mit einem Wort auslöschen können. Wir hätten es wahrscheinlich getan. Stell dir vor, du wärst Jesus gewesen. Alle Macht im Himmel und auf der Erde dir gegeben. Und hier sind diese Henker, die dich gerade fast tot geprügelt haben und du bist blutüberströmt, hast diese unerträglichen Schmerzen und sie fangen an, dich zu verspotten und dich anzuspucken. Und weißt du, was ich getan hätte? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich tue das, um euch zu erlösen, ihr widerwärtiges Pack. Aber wisst ihr was, ich habe mir es anders überlegt. Ich habe die Nase voll von euch. Ich verwandle euch in einen Tausendfüßler mit 999 Beinen auf einer Seite und einem auf der anderen. Oder eine Ratte ohne Zähne oder irgend sowas. Zapp! Ihr könnt sehen, was ihr ohne mich macht. Und tschüss, Leute. Und ich wäre im Himmel aufgefahren, in meine Herrlichkeit, hätte mich auf den Thron gesetzt über alle Schöpfung und hätte diese grausamen Menschen, diese grausamen kleinen Menschen in die Hölle gehen lassen. Ich könnte froh sein, dass ich nicht Gott bin. Aber nicht Jesus. Jesus liebte diese Menschen, die ihn misshandelt haben. Wie dich und wie mich. Die wir ihn täglich durch unsere Schuld, durch unsere Sünden ins Gesicht spucken. Jesus war verliebt in uns und in den Vater und er hat sich demütig dieser Tortur unterworfen. Später hat er sogar gebetet für die, die ihn verspottet haben und gehasst haben und ihn gekreuzigt haben. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow. Diese Unterordnung von Jesus, das war kein Zeichen der Schwäche. Mann, das war Stärke. Er, der alle Macht hatte, hat sich dem Willen des Vaters unterworfen. Hat uns höher geachtet als sich selbst. Wollte unser Bestes. Hat das getan, was am besten für uns ist. Und er dachte an uns. Während dieser Zeit, nicht an sich. Das ist so erstaunlich. Die ganze Zeit hier, das ganze Leiden, die Kreuzigung, sie ihn geschlagen haben. Jesus hatte nie an sich gedacht. War völlig selbstlos zu dieser Zeit. Er war der Bräutigam, der verliebt ist in seine Braut, in uns, der nur uns in seinem Sinn hatte. Und er setzt hier seine Macht nicht ein, sondern er unterwirft sich diesem Leiden, um uns zu erlösen. Leute, das ist nicht Schwachheit. Es ist Stärke. Es ist Majestät, die wir hier sehen. Und es ist Liebe, die unser Verstehen übersteigt. Und wir könnten eigentlich hier unsere Bibel zuschlagen und aufhören und ihn anbeten. Uns niederwerfen vor ihm. Was für eine Majestät, was für eine. Wow, was für ein Gott wir hier sehen. Vers 31. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Ein Verurteilter musste sein eigenes Kreuz tragen oder manchmal zumindest den Querbalken. Und allein der hat so bis zu 50 Kilo gehabt. War schwer, dieses Ding. Musste das zur Hinrichtungsstätte tragen. Und Jesus wurde bewacht von römischen Soldaten und ein Soldat ist vor ihm hergegangen mit der Beschuldigungsschrift, weswegen er hingerichtet wird. Diesem Schild, auf dem stand, dies ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und diese Prozession ging durch die Stadt Jerusalem. Und erinnert euch dran, Jesus hatte die ganze Nacht nichts geschlafen. Hatte wahrscheinlich auch nichts gegessen, vielleicht sogar nichts getrunken. Und er wurde von Verhör zu Verhör geschleppt und dann wurde er gegeißelt und wurde misshandelt, verprügelt und Jesus war erschöpft. Und dort auf dieser Straße ist er zusammengebrochen unter der Last des Kreuzes. Die römischen Soldaten wollten nicht, dass Jesus dort auf der Straße stirbt. Deswegen zwingen sie einen Vorbeigehenden, das Kreuz für Jesus zu tragen. Und dieser Mann war Simon von Kyrene. Vers 32. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Kyrene ist eine Stadt in Libyen, Nordafrika. Simon war von Weitem gekommen zu diesem Fest, zu dem Passafest, und hat sich wahrscheinlich darauf gefreut, das Passa zu feiern, die Opfer im Tempel. Und während er so dahin geht, durch Jerusalem Straßen, in Gedanken versunken auf das Fest, was kommen wird, plötzlich ist da dieser Lärm und dieser Auflauf, und er sieht diese Gruppe von Soldaten mit einigen zum Tode Verurteilten und Jesus, der gerade gestürzt ist unter der Last des Kreuzes, die Menschen, die sich um ihn herum drängen, die Frauen, die weinen, die Soldaten, die fluchen. Und er will vorbeigehen, er will sich gerade an diesen Soldaten vorbeidrängen, an dieser hässlichen Szene, und plötzlich spürt er diese kalte Klinge eines Schwertes auf seiner Schulter. Soldat, der vielleicht sagt, hey du, trag sein Kreuz. Und die Römer konnten das nach ihrem Recht tun. Konnten jeden Menschen ihr Schwert auflegen auf die Schulter, und dann war jeder verpflichtet, es eine Meile für ihn zu tragen. Deswegen hat Jesus gesagt, wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit dir zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Was denkt ihr, hat Simon gedacht in diesem Augenblick? Setzt euch mal in seine Lage. Ach, Mist. Stell mir vor, Simon war nicht begeistert. Seht ihr, er war da, um das Fest zu feiern. Das war nicht sein Plan für diesen Tag. Er hatte keinen Bock drauf, das Kreuz zu tragen für diesen Verbrecher. Aber Simon hatte keine andere Wahl, und er nahm das Kreuz auf und trug es hinter Jesus her. Und als er Jesus nachfolgte und wahrscheinlich nachher die Kreuzigung beobachtete, da ist was passiert mit ihm. Er hat diese Worte gehört, die Jesus zu den Frauen gesprochen hat, wo er gesagt hat, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch und eure Kinder. Und dann dieses Gebet Jesu am Kreuz, wo er für die ihn kreuzigen, betet und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann hat er sich seiner Mutter und Johannes, seinem Jünger, zugewandt, die unter dem Kreuz standen, und er hat seine Mutter dem Johannes anvertraut, dass er sich um sie kümmert. Und dem Simon ist aufgefallen, dieser Mensch, der hier so sehr gemartert wird, der war vollkommen selbstlos. So was hat er noch nie gesehen. Hat wahrscheinlich schon viele Gekreuzigte gesehen dort am Straßenrand, aber die haben geflucht, und so was hat er noch nie gesehen. War fasziniert. Es war ein besonderer Mann an diesem Kreuz. Weißt du was, wenn Menschen Jesus in dir sehen, wo Jesus in dir wirkt und du dann und wann selbstlos bist, einen anderen dienst und vielleicht sogar deine Feinde liebst, selbst wenn die Menschen dich verfolgen, du trotzdem gütig bist und vergebend und in diesen schweren, schwierigen Zeiten, in denen wir manchmal durchgehen, du dich nicht beschwerst und nicht murrst und schimpfst und selbst mit Leid verfallst, sondern auf Gott vertraust und trotzdem, wie Jesus, darauf aus bist, Segen für andere zu sein und anderen zu dienen. Weißt du was, dann werden auch die Menschen fasziniert sein. Sie werden auch davon angezogen sein und werden fragen, was hast du, was ich nicht habe. Dann kannst du sagen, weißt du was, das ist Jesus. Und das ist sein Werk in mir. Weil das ist nicht normal, ich bin nicht wirklich so. Müsste mich mal kennenlernen. Ohne Jesus. Er wird ein Zeugnis für sie sein. Simon hat es alles beobachtet und diese Worte gehört und dieses Schild gelesen. Jesus, der König der Juden. Und er hat diesen Hass gesehen, der jüdischen Leiter gegen ihn. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Wenn du der Christus bist, der Messias, dann rette dich selbst. Und langsam hat Simon begriffen, worum es hier wirklich geht. Dass hier einer hingerichtet wird, der für sich beansprucht hat, der Messias. Der Sohn Gottes, der Retter zu sein. Der König Israels. Und dann hat er gesehen, wie Jesus gestorben ist. Und er hat diese Zeichen gesehen, die Finsternis und das Erdbeben und all diese Dinge, die hier passiert sind. Und vielleicht später, als er in den Tempel gegangen ist, um anzubeten, um seine Opfer darzubringen, war Aufregung dort und Mann, der Vorhang war zerrissen. Menschen konnten direkt in das Allerheilige reinsehen und Menschen waren verwirrt und da war diese Aufregung und wow. Und irgendwann hat Simon begonnen zu glauben, dass Jesus wirklich der war, der behauptet hat zu sein. Dass er wirklich der Retter war, der Messias. Der Sohn Gottes. Und er hat sich bekehrt zu Gott. Und er hat sich Gemeinde angeschlossen. Zumindest ist es sehr wahrscheinlich, dass es so war. Woher wissen wir das? Weil im Markus-Evangelium sagt uns der Markus folgendes Detail, dass der Simon der Vater von Alexander und Rufus war. Und die beiden müssen bekannte Persönlichkeiten gewesen sein, wenn Markus ihn so identifiziert und sagt, Simon der Vater von Alexander und Rufus, müssen die beiden bekannt gewesen sein. Und wenn wir wissen, dass der Markus sein Evangelium an römische Christen geschrieben hat, und wir vielleicht noch Römerbrief Kapitel 16 gelesen haben, wo es in Vers 13 heißt, grüß den Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter, Paulus schreibt es, da scheint es so, als hätte Simon, der Vater von Rufus, sich bekehrt und seine Familie, seine Frau zu Jesus gebracht und seine Kinder und war eine prominente Familie dort in der Gemeinde in Rom. Simon hat sich gedacht, das ist ein schlechter Tag. Läuft nicht nach meinem Plan. Warum ich? Tausende Menschen hier, warum ich? Warum passiert es mir? Verstehe das nicht. Aber es stellt sich heraus, dass es der wichtigste Tag in seinem Leben war. Er hat Jesus getroffen. Es war eine himmlische Verabredung, die da stattgefunden hat. Wenn du eine schwierige Zeit machst und durchmachst und wenn du dir vielleicht heute denkst, Mann, es ist ein schlechter Tag, sei nicht zu voreilig mit deiner Bewertung. Mag sein, dass ein ganz besonderer Segen auf dich wartet. Wir haben diese Verheißung in Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Lesen wir weiter in Vers 33. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, weil dieser Hügel so ausgesehen hat wie ein Totenkopf, gaben sie mit Galle vermischten Wein zu trinken. Das war ein Betäubungsmittel. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Das war prophezeit im Psalm 69, dass das passieren würde. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das loswarfen, die Soldaten. Und sie saßen dort und bewachten ihn dort. Kreuzigung war eine grausame Hinrichtungsart. Kreuzigung war eine Folter eigentlich. Diese Verurteilten wurden durch die Handgelenke und Fußknochen angenagelt. Und das ganze Körpergewicht, das war auf dem Brustkorb und auf den Armen. Und es war schwer zu atmen. Und diese Gekreuzigten, die mussten sich bei jedem Atemzug hochziehen, um auszuatmen. Und mit diesen Armen hochziehen und mit den Beinen, die angenagelt waren, hochdrücken. Und so ein Gekreuzigter ist rotiert am Kreuz, um diese Nägel herum. Es hat furchtbare Schmerzen verursacht. Arme, die Schultern wurden ausgerenkt. Wir können uns vorstellen, dieser geschlagene, bunte Rücken, der an dem rauen Holz reibt. Und es ging so lange, bis dieses Opfer so erschöpft war und ihm langsam die Kraft ausging und dann ist es langsam erstickt. Es ist gestorben an einer Kombination von kollabierten Lungen und Herzversagen, Austrocknung, Mangel an Sauerstoff. War eine langsame, grausame Hinrichtungsart. Pervers, was gefallene Menschen alles erfinden können. Jesus wurde um 9 Uhr morgens gekreuzigt. Das war gerade die Zeit des Morgenopfers im Tempel. Da wurde das Lamm Gottes ans Kreuz genagelt. Und als sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Jesus war nackt, als er gekreuzigt wurde. Denk dran, das nächste Mal, wenn du dich schämst, für Jesus einzustehen. Er hat sich nicht geschämt, für dich nackt am Kreuz zu hängen. Und es war üblich, dass die Wache die Habseligkeiten der Hingerichteten bekommen haben und sie haben das verteilt. Aber sein Obergewand war aus einem Stück gewebt und das wollten sie nicht zerteilen und so haben sie gelost. Und auch das war vorausgesagt im Psalm 22, im Vers 19. Da heißt es, sie teilten meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los, ein messianischer Psalm. Viele dieser Details waren vorhergesagt. Details, über die menschlich gesehen Jesus oder niemand irgendeine Kontrolle hatte. Einfach passiert. Aber Gott hat es vorhergesagt. Gott wollte, dass wir wissen, dass er die Kontrolle hat, dass hier alles nach seinem Plan abläuft. Vers 37. Und sie befestigten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann werden 2 Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Auch das war prophezeit. In Jesaja 53 heißt es, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Genau das ist passiert. Lukas Evangelium lesen wir, wie Jesus gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 7 Worte hat Jesus gesprochen vom Kreuz, das war sein erstes. Und darin sehen wir Gottes Herz. Wie willig er ist, wie bereit er ist zu vergeben. Vers 39. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Wer ist Israels König, so steige jetzt herab vom Kreuz. Und wir wollen an ihn glauben. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig herab vom Kreuz. Hätte Jesus das tun können? Was denkt ihr? Ja, ganz sicher. Er war der allmächtige Gott. Er hat diesen Planeten geschaffen, auf dem das Kreuz stand. Es waren nicht die Nägel, die ihn gehalten haben dort am Kreuz. Es war was, was viel stärker war als die Nägel. Es war Liebe. Seine Liebe für mich und für dich. Weil er uns erlösen wollte. Die hohen Priester sagen, hier andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Und das ist wahr. Wenn er sich selbst gerettet hätte, dann wären wir nicht gerettet heute Morgen. Wenn Jesus nicht für unsere Schuld bezahlt hätte am Kreuz, dann gäbe es keine Möglichkeit für uns Beziehung zu haben, zu Gott oder zu Gott zu kommen, gerettet zu werden. Dann würde uns unsere Schuld ewig vom heiligen Gott trennen und wir wären ewig verloren. Er ist Israels König, so steige jetzt vom Kreuz herab. Und er wollte an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Das ist das, was wir immer wieder hören werden, diese Worte, wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen. Wenn Gott dich liebt, fein wird es in unsere Ohren flüstern. Stellen Gottes Liebe hier in Frage. Der rette ihn, wenn er ihn liebt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf diese Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Wir wissen, einer von den beiden hat Buße getan. Lukas Evangelium hat gesagt, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Jesus hat gesagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wieder selbstlose Jesus, er dient diesem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hängt. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das war das zweite Wort, das Jesus am Kreuz gesprochen hat. Es zeigt uns die Bereitschaft und den Willen Gottes zu retten. 1. Timotheus Kapitel 2 heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Jeder, der will, kann gerettet werden. Sag nicht, ich bin zu weit gegangen. Für mich ist es zu spät. Schau diesen Verbrecher an, neben Jesus. Der war ein Mörder, der hatte ein böses, schlechtes Leben gelebt. Und er hatte überhaupt keine Gelegenheit mehr, irgendwas gut zu machen oder irgendwas besser zu machen in Zukunft. Auch nicht irgendeine religiöse Tat oder eine religiöse Handlung zu machen, sich taufen zu lassen oder in die Kirche zu gehen oder sonst irgendwas Gutes zu tun. Das Einzige, was der tun konnte, war zu Jesus um Hilfe schreien und sich im Vertrauen an ihn wenden. Und das ist auch das Einzige, was du tun musst. Das Einzige, was du tun kannst, ist Jesu Werk am Kreuz für dich als Bezahlung für deine Schuld annehmen und darauf allein vertrauen. Vertrauen, dass er dich in den Himmel bringt. Und dann wirst du gerettet werden und wirst Gottes Vergebung erfahren und neues Leben erfahren. Das dritte Wort, das Jesus am Kreuz gesprochen hat, sehen wir im Johannesevangelium. Es war, wo Jesus seine Mutter dem Johannes anvertraut hat. Es zeigt uns, wie sehr Gott um unsere Bedürfnisse besorgt ist. Sogar in diesen letzten Stunden vor seinem Tod hatte Jesus nur eines in Gedanken und eines am Herzen, und das war, andere zu lieben und anderen zu dienen. Jesus ist wirklich unser Held. Ich bin so beeindruckt von ihm. Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, von 12 bis 15 Uhr. Und wir können gar nicht anfangen zu verstehen, was während diesen 3 Stunden passiert ist. Wo der Vater seinen Sohn und das ganze Land, vielleicht sogar einen ganzen Planeten in Finsternis gehüllt hat, als unsere Sünden auf ihn gelegt wurden. Oder eigentlich mehr als gelegt. Im 2. Korintherbrief im Kapitel 5 in Vers 21 heißt es, dass den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er, das Licht dieser Welt, wurde in Finsternis gehüllt. Wir können uns gar nicht vorstellen, was es für Jesus bedeutet hat, was er durchgemacht hat, als er, der in aller Ewigkeit völlig sündenlos war und völlig heilig war und in Gemeinschaft mit dem Vater war, als er zur Sünde gemacht wurde für uns. Und wieder, das ist nicht abstrakt. Das war meine Sünde, deine Sünde, die auf ihm gelegen ist. Er wurde zu deiner Sünde gemacht. All deine Lügen, die Habsucht, Neid, Lust, Selbstsucht, schlechte Gedanken, all diese konkreten Dinge sind auf ihn übergegangen. Wie wir im Alten Testament dieses Bild haben mit dem Opfertier, wo der gekommen ist, um zu opfern, seine Hand auf das Opfertier gelegt hat und seine Sünde bekannt hat. Und gleichsam bildlich wurde diese Sünde auf dieses Opfertier gelegt. Und dann hat dieses Opfertier stellvertretend die Konsequenz der Sünde erlebt und ist geopfert worden, ist gestorben. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist nicht nur der leibliche Tod, sondern auch geistliche Tod. Geistliche Tod ist die Trennung von Gott. Und wegen unserer Sünde, wegen meiner Sünde, wegen deiner Sünde ist diese Trennung in die Gottheit hineingekommen. Gott, der Sohn, war von Gott, dem Vater, getrennt, sodass wir heute nicht mehr länger von ihm getrennt sein müssen. Können wir nicht wirklich verstehen. Aber deine Sünde hat Jesus vom Vater getrennt. Und der Vater musste ihm den Rücken zukehren. Können wir uns gar nicht vorstellen, was das für Jesus bedeutet hat. Als er zur Sünde wurde und aus freiem Willen, aus Liebe, wurde zur Sünde, zu dem, was er vom ganzen Herzen, mit jeder Faser seines Wesens zutiefst verabscheut hat und zutiefst hasst, diese Sünde, all diese ganze Ungerechtigkeit und Selbstsucht und Rebellion gegen Gott, diese ganze Schuld, die er in sich aufgesogen hat. Und als sich der Vater dann von ihm abwenden musste, wir haben gar keine Vorstellung, wir haben gar keine Ahnung, was das für ein Schmerz gewesen ist, diese Tiefe der Einsamkeit, diese Hölle, die Jesus durchgemacht hat am Kreuz. Wir bekommen nur einen kleinen Einblick davon. Vers 46. Wo es heißt, um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hatte seinen Vater immer Vater genannt, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber jetzt sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir hören Jesus nicht klagen über die körperlichen Qualen. Auch nicht, dass er sich beschwert darüber, dass seine ganzen Jünger ihn verlassen haben. Aber es gab eines, was er nicht ertragen konnte, und das war die Trennung von seinem Vater. Das war schlimmer als die ganze Folter. Denk mal drüber nach. Gott, der Vater, hat nie einen seiner Nachfolger verlassen. Denk an David, wo er betet im Psalm 23. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, du bist bei mir und dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Oder denk an das Buch Daniel, an die drei Männer im Feuerofen. Da war Jesus war mitten bei ihnen. Oder Daniel in der Löwengrube. Und wir haben die Verheißung, dass Gott uns niemals verlassen wird. Aber Jesus war verlassen vom Vater. Er, der in alle Ewigkeit völlige Einheit hatte mit ihm und völlige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Er war getrennt von ihm. Getrennt durch unsere Schuld. Das ist nichts Theologisches, Abstraktes. Das ist wirklich passiert. Vater, Vater. Nein, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der 4. Schrei Jesu vom Kreuz. In dieser Rede sehen wir die Heiligkeit Gottes. Heiliger Gott, der sich von Sünde abwenden muss. Wir sehen auch, wie furchtbar unsere Sünde ist. Wir können sehen am Kreuz, was meine und deine Schuld diese konkreten Sünden angerichtet haben. Jesus erfüllt hier auch wieder Prophetie. Er betet Psalm 22, Vers 1 mit diesen Worten. Selbst wenn irgendein Jude nur zugehört, wirklich zugehört hat unter dem Kreuz, hätte verstehen müssen, wer Jesus war. Vers 47. Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Vielleicht haben sie die Sprache nicht verstanden, vielleicht haben sie schlecht gehört. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus gesagt hat, mich dürstet. Da sehen wir die Menschlichkeit Jesu. Er war durstig, durstig nach Wasser. Körper war vertrocknet. Aber ich glaube noch mehr, durstig nach Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Das ist der tiefste Durst eines jeden Menschen. Psalm 42 betet der David: Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Jesus ist die Antwort auf diesen Durst. Er hat in Johannes 4 zu dieser Frau am Jakobsbrunnen gesagt: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ein bisschen später sagte er: Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Entschuldigung. In Johannes 7 hat Jesus gesagt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 6, wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Bist du geistlich durstig? Bist du durstig nach dem lebendigen Gott? Komm zu Jesus, und er wird dich in Beziehung mit dem Vater bringen. Und er wird den Durst stillen. Vers 49, die übrigen aber sagten: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Was hat Jesus geschrien? Aus den anderen Evangelien wissen wir, er hat geschrien: Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Unsere Erlösung, der Preis, die Folge für unsere Sünde ist bezahlt. Dann hat er geschrien: Vater, sieh der Vater, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Übergebe meinen Geist. Jesus hatte die Kontrolle, er hat den Zeitpunkt bestimmt. Johannes 10 hat er gesagt: Niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus hat gesagt, das Erlösungswerk ist vollendet. Es ist vollbracht. Dann übergab er seinen Geist. Und der Vater bestätigt sein vollbrachtes Erlösungswerk durch drei Zeichen. Vers 52. Oder Vers 51. Dem Moment, als Jesus schrie: Es ist vollbracht. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und zweitens, die Erde bebte und die Felsen zerrissen. Und drittens, die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt, nach Jerusalem, und erschienen vielen. Vorhang ist zerrissen. Dieser Vorhang, der im Tempel, diese zwei Räume, hinten der kleinere Raum, das Allerheiligste, wo die Bundeslade drin stand, mit dem Sühnedeckel, mit den beiden Engeln drauf, Cherubim drauf. Vorhang getrennt von dem Heiligen, diesen Vorraum, wo der Leuchter stand und der Schaubrottisch und der Weihrauchaltar. Und durch diesen Vorhang in das Allerheiligste hinein, dort wo die Gegenwart Gottes sichtbar gewohnt hat, dort durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr am Versöhnungstag hineingehen mit dem Blut des Opfertieres. Und dieses Blut an den Sühnedeckel sprengen, das die Schuld des Volkes bedeckt hat. Und jetzt sehen wir dieses Werk Gottes. Das war ein Werk Gottes. Dieser Vorhang, der von oben nach unten zerrissen ist in zwei Teile. Ist unmöglich für einen Menschen. Erstens mal von oben nach unten zu zerreißen. Vielleicht von unten nach oben. Aber dann müsst ihr auch wissen, dieser Vorhang war nicht irgend so ein dünnes Ding, was wir da sehen. Der war etwa 25 cm dick. Mehrere Schichten. Tradition sagt uns, es hat 300 Priester gebraucht, um den aufzuhängen. Gott hat ein Zeichen gesetzt. Vorhang ist zerrissen. Was wollte Gott damit sagen? Tagt auf an den Tür. Preis für deine Schuld ist bezahlt in Jesus. Der Weg zu Gott ist frei. Trennung ist überwunden. In Jesus darfst du kommen. Jeder darf kommen. Nicht nur der hohe Priester einmal im Jahr. Jeder darf kommen. Mit Freimut, mit Zuversicht. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Das ist, lass uns mit Freimütigkeit oder mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit finden und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Erlösung ist vollbracht. Beziehung zu Gott ist jetzt möglich in Jesus. Wenn ein Mensch sagt, Jesus, ich nehme das an, was du für mich getan hast. Ich nehme es an, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Dann wird sie weggenommen. Wenn ein Mensch sagt, ich komme in Vertrauen zu dich, zu dir, Jesus. Im Vertrauen auf dich und dein Werk zum Vater. Und wenn wir mit diesem Vertrauen auf Jesus kommen, dann darfst du kommen zu Gott. Und dann bist du angenommen. Das ist wunderbar. Vorhang ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei durch das, was Jesus für uns getan hat. Ist jetzt eine Beziehung zu Gott unabhängig von Werken? Unabhängig von mir, unabhängig von dem, was ich tue oder nicht tue. Ich darf kommen in Jesus. Ob ich gut gelebt habe letzte Woche oder nicht. Ob ich Bibel gelesen habe oder nicht. Ob ich gebetet habe oder nicht. Ob ich ein Zeugnis war oder nicht. Ich darf kommen. Es ist eine Beziehung auf Grundlage nicht von Werken, sondern von Glauben jetzt. Einzige Frage ist, glaubst du, dass Jesus für deine Schuld bezahlt hat? Und erwartest du, dass Gott dich rettet und dass Gott dich segnet, nicht wegen dir, wegen dem, was du tust oder dem, was du getan hast, sondern allein wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Und wenn ja, wenn du auf ihn vertraust, dann darfst du kommen. Und dann wirst du gesegnet werden, du darfst es erwarten. Du hast Zugang zu Gott. Es ist nicht mehr abhängig von dir, sondern es ist nur mehr abhängig von Jesus. Das ist so befreiend, wenn wir das verstehen. So befreiend von diesen Lasten, von diesen Schuldgefühlen, von diesen gesetzlichen Dingen da, die wir mit uns rumtragen. Nee, der Weg zu Gott ist frei. Es ist unabhängig von mir. Gott sei Dank, wenn es abhängig wäre von mir, dann könnte ich nie kommen. Nee, ich werde nie heilig sein in mir selbst. Nie sündenlos sein. Und das ist die Bedingung für Gemeinschaft mit Gott. Aber in Jesus kann ich so sein. Für mich sind das die wunderbarsten Worte, die je gesprochen wurden. Wo Jesus sprach, es ist vollbracht. Mir ist am Donnerstag auch wieder so ganz neu bewusst geworden. Am Donnerstag habe ich in meiner stillen Zeit durch einen Kolosserbrief gelesen. Und es ist mir so neu bewusst geworden. Da heißt es im Kolosser 1, 21 bis 23, da heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lässt von der Hoffnung des Evangeliums. Sofern ihr im Glauben gegründet seid. Es ist nicht länger, tue und du wirst gerettet werden, sondern es ist Glaube. Und du wirst gerettet werden. Nicht länger tu und du wirst gesegnet werden, sondern vertrau auf Jesus. Und du wirst gesegnet werden. Kolosser 2, 13 und 14 heißt es, und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Diesen Schuldschein, dieser Brief, wo all unsere Sünden drauf waren, wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Im 1. Petrus 2 heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen hat. Jesus hat uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches. Er ist Sünde für uns geworden. Er hat unsere Sünde aufs Kreuz hinaufgetragen. Er war dieser Schuldschein. mit all unseren persönlichen Sünden, den Vergangenen, denen, mit denen wir jetzt gerade kämpfen und auch allen Zukünftigen, die wir begehen werden. Er war dieser Schuldbrief, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist für uns zur Sünde geworden. Das Kreuz ist ein Hinrichtungswerkzeug. Wisst ihr, was da passiert ist? Unsere Sünde wurde in Jesus gekreuzigt. Unsere Schuld, unsere Sünde wurde hingerichtet und weggetan. Und jetzt dürfen wir umkleidet sein mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem perfekten, heiligen, sündenlosen Leben für uns. Wow! Klingt das nicht wie ein Blankoscheck? Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt, die Sünde ist weg. Ja, genau, ist ein Blankoscheck. Ist ein Blankoscheck, zu Gott zu kommen. Und allen Segen, den Gott, der Vater, für dich hat, zu empfangen. Das Einzige, was du tun musst, ist es einlösen, Check unterschreiben. Und du tust es, indem du einfach sagst, ja, ich nehme das für mich persönlich an. Ist nicht gefährlich? Ist ein Blankoscheck, zu Gott zu kommen in Jesus, egal, was wir getan haben oder nicht getan haben? Werden die Menschen diese Gnade nicht ausnützen? Das ist genau das, was sie dem Paulus gefragt haben. Die Antwort ist nein. Nicht, wenn wir wirklich verstehen, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir es wirklich verstehen, was er für uns getan hat, werden wir so verliebt sein in ihm, so eingenommen sein von ihm, wir werden ihm gefallen wollen. Und wir werden Zeit mit ihm verbringen wollen, mit ihm reden wollen im Gebet und wir werden ihn besser kennenlernen wollen durch sein Wort. Und das ist die Beziehung, die Gott zu uns haben will, eine Liebesbeziehung. Nicht eine Arbeitsbeziehung, eine Liebesbeziehung. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat und wir reagieren auf seine Liebe und unser ganzes Leben, alles, was wir tun, für Gott oder als Christen, das tun wir aus dieser Beziehung mit ihm heraus und aus Dankbarkeit und Liebe für sein Werk am Kreuz für uns. Und wenn wir mal hinfallen, die Nase fallen und wir werden nie perfekt werden in dieser Welt, dann müssen wir nicht lange Bußtraditionen durchmachen und uns zu ihm zurückarbeiten. Wir haben manchmal diese Vorstellung, wir nähen diesen Vorhang wieder zu und denken uns, Mann, wenn ich jetzt Mist gebaut habe, ich muss erst wieder eine Woche lang brav sein und jeden Tag eine Stunde lang beten und irgendwelche Dinge durchmachen und dann kann ich irgendwann zu Gott kommen, wenn ich mich wieder zurückgearbeitet habe. Das ist völlig falsch. Es ist Gnade, ich darf schnell wieder aufstehen und zu ihm kommen, zu seinem Thron der Gnade, damit ich Hilfe und neue Stärkung finde bei ihm. Es hängt nicht von mir ab, es hängt von Jesus ab, von ihm allein. Es ist Gnade allein, nicht Werke. Es ist das, was Jesus für uns getan hat, nicht das, was wir tun. Es ist unverdient. Es ist ein Geschenk. Es ist, was Gnade ist, unverdientes Geschenk. Wenn wir das nur verstehen würden, wir Christen. Es ist Gnade, Gnade, Gnade. Wenn wir es nur verstehen würden. Das ist der Schlüssel zu einem reichen und zu einem siegreichen Leben auch. In Jesus. Lies mal schnell noch die letzten paar Verse. Vers 54, glaube ich, haben wir aufgehört, ja. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es sahen aber dort viele Frauen von fern zu, die Jesus aus Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Joses Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedäus von Johannes und Jakobus. Diese treuen Frauen waren dort. Vers 57. Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathia mit Namen Josef, der auch selbst ein Jünger Jesu war. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Wissen, der Josef war ein Mitglied des Hohen Rates, das hat seine Karriere aufs Spiel gesetzt hier. All sein Ansehen, vielleicht sogar sein Leben. Mindestens hat er sich verunreinigt und konnte nicht das Passafest feiern. Aber es war ihm egal. Josef war ein geheimer Jünger Jesu, lesen wir in den anderen Evangelien. So ein stiller Nachfolger. Aber er war treu. Viele anderen sind weggelaufen, aber er war da, als es darauf ankam. Er ist zu Jesus gestanden. Vers 59, und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Auch das war prophezeit, dass er bei Reichen sein Grab finden würde. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging hinweg. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Die waren Zeugen davon. Bei den Frauen werden auch die ersten Zeugen seiner Auferstehung sein. Ich möchte euch zum Abschluss einen Vers mitgeben. Ich weiß, dass einige von euch gerade eine schwierige Zeit durchmachen und Dinge im Leben, Schicksalsschläge, die wir nicht verstehen können, die wir nicht erklären können. Aber es gibt eines, was wir 100% sicher wissen dürfen und wissen können. Und es ist, Gott liebt uns. Und Gott ist für uns. Und Gott meint es gut mit uns. Wir sind wertvoll für ihn. Und er ist besorgt um uns. Das können wir ohne Zweifel wissen. Er liebt uns. Er hat uns das am Kreuz bewiesen. Schau aufs Kreuz. Schlag mit mir auf Römerbrief Kapitel 8. Wir wollen mit diesen Versen abschließen. Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesen allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Danke, Herr. Danke, Herr. Jesus, wir sind beeindruckt von dir und von dem, was du für uns getan hast. Wir sind beeindruckt von deiner Liebe. Und Herr, selbst wenn es viele Dinge gibt in unserem Leben, die wir nicht im Griff haben und die wir nicht verstehen, ich danke dir, dass wir ohne Zweifel wissen dürfen, dass du uns lieb hast und dass du für uns bist. Und wir beten dich heute Morgen an als unseren Erlöser, der, der für unsere Schuld bezahlt hat, der sich hingegeben hat für uns. Wir lieben dich, Herr, und wir sind aus ganzem Herzen dankbar. Und Vater, wir beten jetzt, wenn wir Abendmahl feiern und uns das bildlich vor Augen halten, dran denken, was Jesus für uns getan hat, uns das wirklich selbst nochmal verkündigen, bildlich verkündigen, dass Jesus sich brechen hat lassen für unsere Schuld. Dass er sein Blut vergossen hat für unsere Sünden. Ich bitte dich, lass uns nochmal mehr verstehen, ein bisschen mehr, wie lieb du uns hast, Herr. Und dass wir wirklich Vergebung haben. Und stärk uns, während wir Abendmahl feiern und wasch unser Gewissen rein. Wir danken dir, dass wir mit Freimut, mit Zuversicht kommen dürfen vor deinem Thron der Gnade. Danke, Jesus, für das, was du für uns getan hast.